heißt, wir haben in diesem Jahr eine erste Bundesliga, eine zweite Bundesliga und erstmalig auch eine Regionalliga. Also es wächst quasi nach unten hin.
Und die zweite Liga ist auch bundesweit?
Aber man merkt, es geht jetzt so los, dass einzelne Standorte kaufen sich gegenseitig leer. Also es gibt ein paar, die das Geld haben und die gehen dann zu den kleinen Dingern. Und da gibt es auch echt mittlerweile Animositäten und die sagen, hier, jetzt haben sie uns die halbe Mannschaft weggekauft und so. Dann kamen wir an den Strand und das Boot lag in 1000 Einzelteile zerschmettert auf dem Strand. Und die hatten genug von der Gemeinsamkeit und haben es gemeinsam kaputt gehauen.
Aber gemeinsam.
Aber gemeinsam. So. Ich krieg auf jeden Fall Ärger dafür, dass ich es mache, aber okay, here goes.
Paddle Time, der Paddle-Podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg. Auf dem Weg zum weltweiten Boom oder übertriebener Hype. Alles über die größte Boom-Sportart im Paddle-Podcast.
Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Paddle Time.
Ja, bitte.
Mit Jasper Ahrens.
Und Peter Rosberg.
Jasper, wie geht's dir?
Sehr gut.
Ja?
Ja.
Ich war so ein bisschen vor der Aufnahme heute, ich hatte Lust auf ein bisschen Streiten. So,
okay.
So ein bisschen Aggro.
Ja.
Weil ich mittlerweile glaube, dass du gar nicht willst, dass ich auf den Platz komme. Ich hatte dir auch letzte Woche nochmal geschrieben.
Ja.
Es gab ja in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge so den Hinweis von uns, bis zum nächsten Mal haben wir es geschafft.
Ja.
Wenn nicht geklappt.
Nee.
Aber ich bin jetzt wieder total versöhnlich, ja. Weil als ich hier reinkam und du warst schon im Aufnahmestudio mit diesem wundervollen Geschenk, Tasche, Schlägerbälle, also.
Der erste Schritt.
So, ja. Das ist ja mehr als der erste Schritt, wirklich.
Aber ich möchte trotzdem, dass du streitbar bist. Ich mag das, ja, ich mag es, wenn du zänkisch bist.
Ja, also da gibt's so ein, zwei Themen.
Okay.
Gleich. Wie gehen wir jetzt weiter? Weil wir müssen das jetzt hier so ein bisschen aufrechterhalten.
Ja.
In welchem Zeitfenster gehen wir jetzt auf den Platz? Ich weiß, du bist Nationalspieler, ich weiß, du bist eine Koryphäe, aber vielleicht kannst du dich ja einmal erniedrigen.
Gut, wenn du das so charmant formulierst, dann kann ich ja nicht anders als sagen.
Ich halte eh nicht länger als 10 Minuten.
Am Wochenende.
Ja?
Am Wochenende bei den Reinickendorfer Füchsen.
Was ist denn das Problem bei den Reinickendorfer Füchsen eigentlich?
Das Problem bei denen. Es gibt keine Probleme.
Ich bin ja auch ein bisschen vernetzt in der Paddelszene.
Ja.
Da gibt es Schwierigkeiten.
Ja.
Warum?
Es gab Schwierigkeiten, das bessert sich gerade. Der Bodenbelag war ganz zu Anfang nicht ideal.
Man vergisst das ja immer, der Jasper ist ja alles und auch Platzbauer. Also nicht du selber, aber...
Ja. Nee, ich wirklich nicht, weil ich bin auch Bauarbeiter. Ich bin natürlich in erster Linie bin ich Funktionär und Podcaster.
Ja.
Das ist sozusagen mein Hauptberuf. Alles andere habe ich eigentlich weitgehend eingestellt. Da habe ich jetzt mich drauf fokussiert und toi, 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 dass das alles so funktioniert, wie du mir das versprochen hast. Und, und im Nebenberuf bauen wir auch noch Paddelplätze.
Eigentlich doch jetzt bei allen Dingen geschäftlichen Tätigkeiten. Ist das lukrativste Geschäft?
Ich würde sagen, es ist das nervigste Geschäft.
Oh.
Also weil Bauen halt immer nervig ist. Jeder, der mal gebaut hat, weiß, dass es irgendwie nervig ist, weil du natürlich immer mit Unwägbarkeiten zu tun hast, wettermäßig, was weiß ich, Lieferkettenprobleme. Dann ist irgendwer nicht da, der da sein soll. Und irgendwie gibt's zumindest, sind die Absprachen nie endend. Es gibt immer irgendwas. Auch das kleinste Projekt, da kann man sich 10-mal sagen, das ist doch nur so ein kleines Ding, da kommen nur 2 Chords hin oder kommt 1 Chord hin. Das ist doch irgendwie schnell gemacht und es ist halt nie schnell gemacht. Da ist immer irgendwie, gibt's zig Leute dran, die auch mitentscheiden, auch jetzt von Auftragsseite her, ob das ein Verein ist oder ein kommerzieller Anbieter oder wie auch immer. Und natürlich gibt's da immer viele Wünsche und Absprache, Notwendigkeiten. Und insofern ist das halt, ich würde sagen, aufwendiger als jetzt die anderen Sachen, die wir machen, einfach was den ständigen Input angeht. Aber es ist auch auf der anderen Seite, ist es auf eine Art auch befriedigend, wenn man merkt, dass so ein Projekt abgeschlossen ist. Also wenn man sieht, wo vorher irgendwie eine grüne Wiese war oder ein alter Tennisplatz oder ein Spielplatz oder gar nichts und man dann irgendwie 6 Wochen später dahin geht und spielen Leute drauf und es hat vielleicht auch irgendwie ein Gartenlandschaftsbau irgendwie das drumherum noch schön gemacht und es ist wirklich schön geworden, dann ist es total befriedigend zu sehen, dass das alles steht, alles läuft und so. Das ist gut. Da sind wir gerade auf dem Weg dahin bei den Füchsen. Da gab es so ein bisschen Probleme mit dem Fundament, weil unser Fundamentbauer irgendwie sich, ich glaube, die bei dem, das ist jetzt sehr detailliert und interessiert niemanden, bei dem Drainagebeton, der da verwendet wird, irgendwie zu wenig Wasser drin hatte, sodass da der zu schnell anzog und so. Und dann wurde der nicht so eben, wie er eben werden musste. Und jetzt musste der nachgeschliffen werden und. Da tausend Sachen, die man machen muss, um den Boden wieder richtig hinzukriegen. Und in diesem Prozess steckten wir. Und das nervt ein bisschen, weil man da halt nacharbeiten muss und eigentlich auch natürlich Abgabezeiten hat zu sagen, pass auf, dann ist der Court fertig und dann können Leute spielen und dann muss man das unter Umständen revidieren. Wobei wir am Ende, glaube ich, trotz allem noch 2 Tage vor der eigentlichen Deadline dann am Ende auch den Court übergeben konnten. Aber es war schon mit schlaflosen Nächten und dann nochmal teilweise täglich hingehen, nochmal gucken und sprechen und so. Also es war schon echt aufwendig, ja.
Ich frage mich das ja wirklich bei dir so, diese Sorge oder diese Gefahr, sich vielleicht in diesem Sport auch zu verzetteln. Also bei all diesen, du hast es ja eben so viel Sand gesagt, Podcaster und Vorstand, aber es ist ja doch eine sehr große Bandbreite, neben deinen Ambitionen ja auch sportlich noch irgendwie da weiter Fuß zu fassen.
Ach ja, die habe ich auch noch.
Die hast du ja auch noch, genau. Und beim Thema lukrativ dachte ich deshalb dran, weil es ist wirklich in der Tat immer so, auch vor den Sendungen oder zwischendurch, wenn ich einfach nur in Google News einfach nach Padel suche oder nach Nachrichten zum Sport, die ersten Seiten sind immer nur, jetzt wird dort gebaut, jetzt wird dort gebaut, jetzt wird dort. Also vom kleinsten Dorf in der Ecke irgendwo im Norden, Osten, Süden, Westen oder auch urban in den Städten. Deshalb dachte ich lukrativ, weil es ja mit Sicherheit vielleicht jetzt noch nicht so viele Anbieter geben wird, die eben auch nachgewiesen haben, dass sie dafür zuständig oder auch in der Lage sind.
Ja, also klar, ich würde mal sagen, es gibt im Moment so 4, 5 ernstzunehmende Mitbewerber, die das in Deutschland machen. Es gibt noch zahlreich mehr, aber so sagen mal die wirklich auch anständige Courts haben und auch ihr Handwerk verstehen und nicht nur eine Agentur sind, die irgendeine Marke vertriebsmäßig begleiten, sondern die wirklich auch das so eine Turnkey-Lösung haben, ne? Also die wirklich auch Fundamente bauen können, die auch beraten können, die auch Architekten mitbringen und die auch in der Lage sind, ich weiß nicht, ein Schallschutzgutachten erstellen zu lassen, Lärmschutzgutachten auch genannt und ein Lichtemissionsgutachten und auch weiß, was das ist und wo man das herkriegt und diese ganzen Sachen. Das wissen vielleicht so 4, 5 Anbieter in Deutschland. Auf der anderen Seite, ja, also klar, das wird mehr und wir stellen jetzt auch gerade Leute ein, die dem auch Rechnungen tragen sollen, also weil es halt mehr wird. Aber ob es lukrativer ist, es ist irgendwie anders, weil es wächst gerade schneller und das andere Geschäft, was wir machen, also unser Retail-Geschäft sozusagen, hat auch sein Wachstum. Irgendwie merkt man halt insgesamt, dass der Sport wächst und man versucht, dem irgendwie standzuhalten und gucken, dass man entsprechend schnell mitwächst, um dem gerecht zu werden.
Apropos wachsen, du wirst einen Anruf bekommen. Mein Sohn wurde gestern 12, wir haben gefeiert, extra meine Schwester und mein Schwager kamen.
Ja.
Und wir haben schon mal über dieses Thema gesprochen und gestern Abend haben wir uns wirklich verfangen darin. Es war wirklich interessant, auch weil wir über die Aufnahme heute dahin kamen. Sowohl meine Schwester als auch mein Schwager arbeiten sozusagen im sozialen Bereich, arbeiten mit Jugendlichen zusammen, Jugendlichen, die in ihren Einrichtungen des Trägers leben. Und natürlich geht es auch immer darum, okay, was kann man mit den Kindern, was kann man mit den Jugendlichen machen? Und ich habe dann wirklich mit meinem Schwager, ich habe ihm dann Videos gezeigt und ich habe Artikel rausgesucht, weil es ja auch, wir hatten ja auch schon mal das Thema Inklusion, also Padel und Padelsport und Inklusion und welche Vorteile oder warum es so geeignet ist. Und es war dann in der Tat wirklich so, weil er sozusagen ein Bereichsleiter ist, dass er gesagt hat, okay, das machen wir jetzt, das probieren wir jetzt. Weil sie wirklich, also natürlich geht es um das Thema Aggression, natürlich geht es um das Thema Vertrauen. Wir hatten es ja auch schon mal, diese Frage, könnte das eben auch gerade vielleicht auch für Kinder, für Jugendliche nochmal irgendwas sein, der sagt, ey, wir haben alles ausprobiert. Wir haben wirklich jeden Sport haben wir ausprobiert. Natürlich auch die erstmal nicht so kostspielig sind. Ein Fußballplatz muss ja jetzt nicht sofort bauen, das kann man organisieren irgendwie. Wir haben alles durch und keine Sportart bisher, wo wir sagen als Träger mit wirklich, ich glaube, über 40 Einrichtungen deutschlandweit, dass die funktionieren. Und dann habe ich ihm davon, wie gesagt, angefangen zu erzählen und dann hat er sich das angeschaut, versuchen wir. So, dann habe ich gesagt, Jasper Ahrens, es gibt nur einen in Deutschland, den du da anrufen musst oder kannst. Aber es war faszinierend, also weil ich habe sozusagen deine Rolle eingenommen, weil ich ja dir sehr gerne zuhöre, wenn du über den Sport sprichst und gemerkt habe, dass das bei mir ins Blut gegangen ist, habe das weitergegeben, bin gespannt, was draus wird. Aber ich glaube ja daran, wie gesagt, ich habe da so komische Bilder in meinem Kopf. Ich habe dir mal vom Tempelhofer Feld, auch von anderen vielleicht wirklichen sozialen Brennpunkten in der Stadt erzählt. Ich glaube daran, dass dieser Sport so viel beinhaltet von deinen Erzählungen, dass er eigentlich für sowas wie geschaffen ist.
Glaube ich auch. Interessant, aber 2 Sachen kurz dazu. Ich habe in meinem Vorleben, war ich ja mal Filmemacher und habe mal einen Film gemacht, in dem ein so ein afrikanisches Ureinwohnerboot irgendwie vorkam. Und das suchten wir und wir wollten an der Ostsee drehen. Wir haben dann auch den Drehort gefunden und wie durch ein Wunder, als wir die Motivbesichtigung machten, lag da ein Boot mit so einem Ausleger am Strand. Und wir dachten, das kann ja nicht wahr sein. Und das war irgendwie ein tahitianisches irgendwas, so ein Ruderboot mit so einem Ausleger auf der einen Seite. Und dann stellt sich raus, das gehörte zu so einer Einrichtung, ähnlich wie du auch benanntest, für schwer erziehbare Jugendliche in dem Fall, die auch traumhaft wohnten direkt am Strand in so einer Einrichtung und denen das soziale Miteinander beigebracht werden sollte. Die aus schwierigen Verhältnissen kamen, teilweise traumatisiert, teilweise aus Kriegen, teilweise aus schwierigen Elternhäusern und so weiter. Und die saßen da und die haben dann immer zugeguckt, wie wir den Film gedreht haben. Die haben auch teilweise als Komparsen mitgemacht am Strand und wir hatten so einen ganzen Strandabschnitt. Und das war total harmonisch. Über 4-5 Tage haben wir da gedreht und das Wetter hat aber nicht richtig mitgespielt, so dass wir wurden nicht ganz fertig, sind dann abgereist und wussten, wir müssen noch einmal wiederkommen. Und dann kamen wir halt 2 Monate später wieder und als wir kamen, hat uns der Leiter der Einrichtung gesagt, also und dieses Boot war natürlich dafür da, dass die lernen müssen, miteinander rudern. Du kommst nur in eine Richtung, wenn alle gemeinsam und so der ganze didaktische Unterbau, der dahinter steckte. Und dann kamen wir an den Strand und mit ganz arschfahlem Gesicht stand der Leiter dieser Einrichtung da und sagte so, ja, guck doch selbst. Und das Boot lag in 1000 Einzelteile zerschmettert auf dem Strand und die hatten genug von der Gemeinsamkeit und haben es gemeinsam kaputt gehauen.
Aber gemeinsam.
Also einige von denen zumindest. auch das kann passieren. Ich glaube, Paddelplätze sind da ein bisschen stabiler. Ich glaube, das EU-Sicherheitsglas, was für die Scheiben benutzt wird, das hält auch einiges aus. Zumindest hält es mal aus, wenn man mit einem Paddelschläger dagegen kloppt. Aber grundsätzlich gesprochen, ja, glaube ich, das ist eine super Idee. Also bei mir löst es natürlich auch zwischendurch Aggressionen aus, wenn ich mich ärgere über mich selber oder über meinen Partner oder über die Ungerechtigkeit der Welt, dass Bälle nicht über den Snap rüberkommen, obwohl sie schon rüber gucken und dann doch wieder auf der anderen Seite runterfallen und so. Aber das gehört ja auch dazu. Grundsätzlich ist, glaube ich, diese Absprache und das gemeinsame Erlebnis von Erfolg, also, glaube ich, ein hundertprozentiger Treffer.
Kommen wir wieder mal zum Funktionär. Gibt's was Neues aus dem Verbandswesen?
Ja. Oh, ganz große News gibt's aus dem Verbandswesen.
Wir haben nicht geredet vorher. Also,
bisher. Ja. Ja, aber du machst deine Arbeit natürlich auch. Du bist ja wirklich ein Vollblut-Journalist, was gut und schlecht ist, weil du vielleicht einmal aufpassen musst. Also, es gibt mehrere Sachen. Zum einen ist die Einschreibung gelaufen. Jetzt startet die neue Bundesliga-Saison. Das hat sich erweitert. Es haben sich über 300 Teams gemeldet für die Bundesliga-Saison. Das heißt, wir haben in diesem Jahr eine erste Bundesliga, eine zweite Bundesliga und erstmalig auch eine Regionalliga. Also es wächst quasi nach unten hin.
Und die zweite Liga ist auch bundesweit?
Die zweite Liga ist bundesweit. Die Regionalliga haben wir, jetzt will ich keinen Scheiß erzählen, ich glaube, die haben wir aufgeteilt in Nord, Süd, Ost, West. Also in, ich glaube, erstmal in 4 Regionen. Das wird sicherlich auch irgendwann im nächsten Jahr noch weiter ausgebaut und dann kommt im nächsten Schritt dann halt, weiß ich nicht, auf Landesebene oder Bezirksebene und so, wie das halt so ist, was man so braucht. Aber wir sind jetzt bei 300 Teams, die sich gemeldet haben und auch eine Erfolgsmeldung, muss man sagen, was die Annahme der neuen Turnierserie angeht, also der bestehenden Turnierserie, der German Paddle Series, die ja quasi die wichtige Turnierreihe ist in Deutschland, werden möglicherweise schon die 1000 Turniere in diesem Jahr geknackt. Das heißt, im letzten Jahr waren es, glaube ich, 450 Turniere und so wie es aussieht, sind wir on track, dieses Jahr so circa 1000 Turniere zu veranstalten. Was natürlich schon eine echte Hausnummer ist. Und um das Ganze noch schöner und feierlicher zu machen, hat der Deutsche Paddelverband tief in die Tasche gegriffen und eine Spitzendesignagentur beauftragt und ein neues Logo entworfen, sowohl für den Verband als auch für alle Teilbereiche. Also die Bundesliga kriegt ein eigenes Logo, die German Paddle Series kriegt ein eigenes Logo mit neuer, komplett neuer Gestaltung der Turnierplakate, der ganzen Ausschreibung, die ganze Corporate Identity wird einmal angepasst an die, sagen wir mal, an die Modernität.
Modernes Erscheinungsbild.
Das moderne Erscheinungsbild, so wie der Sport auch ist. Und wir hatten bisher immer ein Logo, das aussah wie so ein generisches Verbandslogo mit irgendeinem Sportler, der halt ein Ding in der Hand hat oder mit einem schwarz-rot-goldener Flagge, die auch noch mit drin ist. Und wir haben das so ein bisschen abgewandelt. Wir haben es wirklich herausfordernd modern gemacht und die Resonanz darauf ist auch bisher durchwachsen. Was auch bei uns intern erstmal so war, das ist ein Grower sozusagen. Also der braucht einen Moment, um wirklich angenommen zu werden. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass, wenn es angenommen wird, dass alle Leute da ziemlich begeistert von sein werden.
Das sind ja wirklich viele Nachrichten.
Ja.
Dann lass uns mal kurz nochmal zurückgehen. Eigentlich wollte ich das jetzt sozusagen international schon mal angehen, nochmal aufzudröseln, diese ganzen Serien und dass man das einmal wirklich irgendwie komprimiert. Aber dann lass uns einmal in Deutschland zuerst bleiben. Bundesliga. Kannst du sagen, wie viele Mannschaften?
Bundesliga, ich beschränke das jetzt mal auf die Aktiven, also weil es gibt natürlich auch noch die ganzen verschiedenen Altersklassen. Aber jetzt, ne, also es gibt dann die Ü35, Ü45, Ü55 und sowas, da gibt es das jeweils auch nochmal gespiegelt. Die Bundesliga selber in der aktiven Klasse sind, ich glaube, in der Bundesliga immer 16 Mannschaften.
Respekt.
Ja.
Also bei den Damen und bei den Herren?
Ja.
Okay, und zweite Liga auch bundesweit? Ich muss da nochmal nachfragen.
Ja, zweite Liga bundesweit und zweite Liga waren, glaube ich, im letzten Jahr sogar 44 Mannschaften bei den Herren. Bei den Damen waren es ein bisschen weniger. Aber genau, und ich glaube, es sollte auch weniger. Ich glaube, einige müssen dieses Jahr dann absteigen. Also mehr als, weil ich glaube, es ist natürlich schon der Wunsch da, dass man das weiter reduziert und dass die sich weiter, also dass die Pyramide weiter nach unten gebaut wird. Also dass wir nicht jetzt 40 Mannschaften, sondern irgendwann vielleicht auch 18 oder 20 Mannschaften in der zweiten Liga haben und dann eben Regionalliga und weiter darunter. Aber das ist genau. Und man merkt aber, dass die Leute, also auch Standorte jetzt eine zweite und dritte Mannschaft anmelden und so. Also die Leute sind so heiß drauf, dass das merkt man jetzt auch die letzten Tage, weil jetzt so die Einschreibefristen waren für die Mannschaften und so. Man merkt da, wie viel Bewegung da drin ist und wie viel Nachfragen kommen und wie ist das mit den Lizenzen und wie ist dies und wie ist das und so. Sehr, sehr spannend. Auch toll zu sehen, wie das angenommen wird.
Und wie kann ich mir das organisatorisch vorstellen? Also ich habe einen Ligabetrieb, der ja sehr umfangreich ist. Also ich habe dann diese German Padel Serie.
Ja.
Wie funktioniert das zusammen? Also muss ich mich dann für das eine und gegen das andere entscheiden?
Nee, das wird auch so abgestimmt, dass wir zum Beispiel bestimmte Sachen voneinander bewusst fernhalten. Also es werden zunächst mal die Bundesliga-Spieltage festgelegt. Das sind im Grunde genommen, es ist ein Spieltag für die Gruppenphase und dann gibt's noch einen Finalspieltag. Also es sind zwei Wochenenden. Ein paar kommen noch dazu, weil nicht alle am gleichen Wochenende möglich sind. Also zum Beispiel, weil Leute, die auch die aktive Bundesliga spielen, die spielen in der Regel auch dann noch bei der 35 mit. Und dann versucht man das so zu machen, weil du nicht beides an einem Tag spielen kannst, dass die getrennte Spieltage kriegen, sodass man, ich glaube, es ist in diesem Jahr auch wieder so, dass die Aktiven und die 45er einen Spieltag zusammen haben, weil die spielen meistens nicht beides. Und dann die 35er und 55er, weil die auch beides nicht zusammenspielen. Und dann hast du, sagen wir, maximal gerechnet 4 Spieltage, wenn du bis ins Finale kommst. Oder sicher sogar auch, ob du nach oben spielst, also um die Meisterschaft spielst oder um den Abstieg spielst. Also mindestens 2, für viele Leute 4. Aber für pro Kategorie sind es eigentlich nur 2 Spieltage. Und die muss man koordinieren. Und dann guckt man eben, dass speziell natürlich die Top Bundesliga-Mannschaften auch gespickt sind mit, ich weiß nicht, Nationalspielern oder Leistungsspielern, die auch die großen Turniere spielen wollen. Das guckt man natürlich logischerweise, dass man jetzt unsere 1500er oder Masters-Reihe, das sind 4 oder 5 Turniere, dass die jetzt nicht an den Bundesligaspieltagen stattfinden. Und wenn man die zusammenrechnet, wir haben, ich glaube, 5 Masters-Turniere, also 4 plus 1 plus das Finale, dann haben wir noch 10 Tausender-Turniere, das ist die zweithöchste Kategorie, aber auch eine, in der schon Preisgeld vergeben wird und in der auch eben so die nationale Spitze und teilweise internationale Spieler antreten. Das sind schon mal 15 Turniere, dann mit den Bundesligaspieltagen zusammen, von vielen, die dann so 2 oder 4 Einsätze da haben, sind das schon 19 Wochenenden im Jahr, die davon belegt sind. Also die Top-Spieler werden eigentlich mindestens an 20 Wochenenden im Jahr, also das halbe Jahr, unterwegs sein von A nach B, um zu spielen. Und dann gibt's noch ein paar, dann gibt's eben auch noch FIP-Turniere in diesem Jahr. Das sind Turniere vom Internationalen Paddelverband, von der FIP oder Federation, International Paddle Federation. Das ist auch komisch. Lustigerweise nennen die sich im Englischen International Paddle Federation und im Spanischen Federación Internacional de Paddel und so weiter. Und die schreiben sich auch manchmal unterschiedlich, lustigerweise. Aber eigentlich ist die FIP. Und die machen sogenannte FIP-Turniere. Die fangen ganz unten an. Die sind eben so ein bisschen oberhalb dessen, was wir national machen. Da gibt's dann, ich glaube, ab 5.000 Euro Preisgeld aufwärts. Und das ist auch immer so, das versuchen die auch immer in den Ländern so zu implementieren, dass, was man es auch mehr und mehr macht, bis hin zu den, ich glaube, die heißen dann Bronze, Silber, Gold oder irgendwie sowas oder Platinum. Und da werden dann auch bis zu 50.000 Euro Preisgeld auch irgendwann ausgeschüttet bei den Top-Turnieren. Und da kommen dann halt auch schon so Top 20, Top 30 Profis der Weltrangliste hin.
Ist das eigentlich für den Sport förderlich oder sagst du, dass das noch so ein bisschen wie so ein Salat ist? Es sind ja dann doch sehr, sehr viele unterschiedliche, auch national, Serien oder Spielbetriebe oder Art des Spielbetriebes. Ist es hilfreich, weil es eben sozusagen für eine hohe Quantität erstmal sorgt und auch für viele Turniere und die Möglichkeit überhaupt zu spielen? Oder sagt ihr selber auch, naja, also nicht nur die Schwierigkeit, das alles überhaupt auch zu koordinieren und Rahmenkalender irgendwie auch zu schaffen, aber eigentlich zerfasert das vielleicht auch so ein bisschen?
Nee, ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe es gerade beim Erklären gemerkt, dass es, glaube ich, eher daran lag, dass ich es schlecht erklärt habe, weil eigentlich ist es gar nicht so verwirrend und sind es gar nicht so viele. Unter dem Dach der FIP, also der Internationalen Federation, finden die internationalen als auch die nationalen Turniere statt. Wir sind ja Mitglied von der FIP. Und die machen, da werden wir in diesem Jahr, ich glaube, ein oder zwei Turniere von denen machen. Dann machen wir halt unsere GPS-Turnierserie, aber das ist eine Serie. Die ist einfach nur, wie das in jedem anderen Sport üblich ist. Man muss das ja irgendwie Turniere haben, die heißen bei uns halt 50er, 100er, 250er, 500er bis eben 1500er, weil man die natürlich auch so gestaltet. 1000 Turniere kriegen wir nicht voll mit Spitzenspielern und wollen wir auch nicht. Wir machen die Turniere ja vor allem für den Breitensport. Wir haben natürlich auch Spitzenspieler da und die sind auch wichtig für die Vereine, dass Leute da auch hinkommen und dass das irgendwie cool aussieht und so. Aber eigentlich den Großteil der Turniere machen eben nicht diese 10, 15 Spitzenturniere aus, sondern machen die 990, 50er, 100er Turniere aus, die jedes Wochenende überall zigfach stattfinden, wo die im Grunde genommen für Freizeitsportler oder für Anfänger oder für Einsteiger, die sich langsam hocharbeiten wollen und so da sind. Das ist im Grunde genommen eine Turnierserie. Okay. Und es gibt jetzt, sagen wir, es gibt in einzelnen Gebieten, es gibt hier und da mal eine Stadtliga oder eine Baden-Württemberg-Liga oder sowas. Wir sind auch gerade dabei, die zu integrieren. Die werden sicherlich irgendwann dann auf regionaler Ebene auch in diesen Überbegriff German Padel Series eingebaut. Die einzige andere Serie, die es gibt, die davon abweicht, ist die vom Deutschen Tennisbund, aber die ist glücklicherweise jetzt schon am Kollabieren, deswegen brauchen wir die nicht weiter stark zu reden.
Okay, also dein Selbstbewusstsein, das du bei diesem Thema seit jeher ausgestrahlt hattest.
Ja, die ersten Dinger werden schon abgesagt. Ich glaube, es ist so, wie ich es vor ein paar Wochen gesagt habe, das müssen wir dieses Jahr aushalten, dass sie da sind, dass sie im nächsten Jahr nochmal Geld auftreiben, um so eine Turnierserie zu machen, bezweifle ich.
Respekt. Also dann war es ja keine hellseherische Fähigkeit, sondern du hast einfach gewusst, wie die Situation ist, hast es scharf analysiert und ja, und genau. Ein kleines Lächeln.
Jetzt muss es nur noch genauso eintreten. Ist noch nicht.
Jetzt, aber trotzdem, also okay, Turnierserien, welche Art haben wir abgehakt? Für mich aber auch da, also ich habe es ja zweimal nachgefragt. Also dieser Ligabetrieb, ja. Egal wie viele Spieltage das jetzt erstmal sind, die Anzahl der Mannschaften, die sich gemeldet haben, dann aber auch diese Einzelturniere. Ich will es jetzt gar nicht schlecht reden, aber ist das nicht auch so ein bisschen wie so ein Ballon? Also wo man vielleicht einmal reinsticht, weil das ist ja alles mit extremen Kosten, mit extremem Aufwand verbunden. Und in der Szene wird das ja, glaube ich, jetzt wird ja dann viel selbst also aufgebracht werden müssen, um das aufrechtzuerhalten der einzelnen
Leute. Ja, das stimmt. Wobei, auf der einen Seite hast du recht. Natürlich sind es viele Sachen. Wir merken es in der Orga, sind es natürlich auch vor allem, was die Regularien angeht, ist es aufwendig. Und da machen so ein paar Leute, da bin ich auch super schlecht drin, muss ich gestehen. Ich bin eigentlich auch mal angetreten beim Verband, mich vor allem mit um die GPS-Turniere mitzukümmern. Und ich merke in diesem, sagen wir mal, das Ausarbeiten von Regelwerken und Regularien und sowas, da bin ich ein Totalausfall. Also
kann ich mich anschließen.
Ja. Ja. Genauso und geht. Und das machen aber Leute, die das wirklich auch können und das auch da auch Fähigkeiten haben und das auch mit einer Akribie machen und auch wirklich zuverlässig machen und das nachhalten, weil da so viele Fragen kommen und so. Und zu sehen, wie das wächst, also wie die, also das ist ja gut und schlecht, ne? Ein Regelwerk ist ja grundsätzlich immer erstmal, du weißt, du willst eigentlich nur ein Sport spielen und auf einmal hast du so eine dicke Bibel, die da steht und dir genau erklärt, was du darfst und was du nicht darfst. Das ist so ein bisschen, ja, das bringt das mit sich, wenn du so einen Betrieb installierst. Auf der anderen Seite wollen die Leute das auch. Also das ist irgendwie, funktioniert der Sport anders als andere Sportarten. Dieses Turnierspielen, dieses am Wochenende, alle freuen sich aufs Turnier am Wochenende. In Berlin finden mittlerweile jedes Wochenende Turniere statt und alle Spieler freuen sich drauf. Melden sich sofort an, sobald die veröffentlicht sind, und in NRW ist es noch viel krasser, überall, wo man hinguckt, wenn die Turniere ausgeschrieben werden, sind die sofort voll. Und das ist, also mit ein paar Ausnahmen. Es gibt, man sagt, in der Spitze sind manche Frauenturniere noch nicht ganz so gut besetzt, weil da gibt es so große Unterschiede, und da gibt es manchmal die Situation, dass du, weiß nicht, die Spitzenspieler, die immer wieder gewinnen, die wir ja auch schon als Gast hatten, zum Beispiel Vicky und Denise, die gewinnen.
Ich muss gerade an das Foto von mit Prinz Markus denken.
Ja.
Liebe Grüße.
Ja. Die zum Beispiel gewinnen eigentlich fast immer in Deutschland, und das führt natürlich dazu, dass du manchmal ein Paar hast, das vielleicht jetzt auf Position 7, 8, 9, 10 der Rangliste ist. Die überlegen sich sehr genau, wenn sie den Draw sehen und sie wissen, sie müssen in der ersten Runde im K.O. System gegen die spielen, und sie müssten dafür theoretisch 600 Kilometer irgendwie von, ich weiß nicht, von München nach Braunschweig fahren, dann gibt es schon ab und zu mal verletzungsbedingte Absagen.
So, kurzfristig.
Ja, kurzfristig. Ja, weil man sieht, und das ist leider, da ist der Unterschied noch so groß, dass da warten wir noch drauf. Da gibt's jetzt ein paar so am Horizont, die jetzt auch wirklich stark spielen, die das auch so ein bisschen, das wird sich auch ändern. Bei den Männern ist es schon so, da, und Männer sind natürlich auch grundsätzlich eher so, dass sie dann, weißt du, die Brust rausstrecken und sagen, der kann mir gar nicht, also das Schuh, der wird mir nix und so.
Oder auf den Herzinfarkt hoffen, so wie
oder, oder das Umknicken. Ich denke mal, ich krieg zwei Chancen, auf den Kehlkopf zu zielen. Im Spiel. Nein, tue ich natürlich nicht. Also die Chancen kriegen. Männer sind vielleicht geneigt, sich das zuzutrauen, ne? Zu sagen, also ich traue mir schon zu, den zu schlagen und so. Und da sind Frauen vielleicht auch so ein bisschen, ja, wie sagt man das?
Realistischer.
Also zu sehen, okay, das wird nichts. Was soll ich 600 Kilometer fahren, um irgendwie, ich habe Fahrkosten, Hotelkosten und werde verlieren in der ersten Runde und fahre wieder nach Hause. Scheiße, mache ich nicht. Genau, das gibt's vielleicht noch. Ansonsten haben aber eigentlich alle total Bock auf diesen Turnierbetrieb. Und der ist auch mittlerweile gar nicht so aufwendig, weil ganz viel wird ja automatisiert, praktisch organisiert über, in dem Fall Ranked-In. Und mittlerweile sieht man auch, dass die einzelnen Standorte da wirklich versiert drin werden. Also jetzt, ich kann es jetzt zum Beispiel aus Berliner Sicht sagen, bei der einen Halle, wo wirklich jedes Wochenende mittlerweile Turniere stattfinden, das sind auch fast so eine Art Blitzturniere. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass die jetzt über Wochen so ein Turnier vorbereiten und dann werden da Würstchenbuden aufgebaut und die ganze Ortschaft kommt zum Zugucken, sondern das ist ein Blitzturnier, das läuft in 3 Stunden ab, die Leute kommen, schreiben sich ein, zahlen ihr Geld.
Und wer organisiert das dann?
Unterschiedlich, die Standorte. Also jetzt in Berlin zum Beispiel We Are Paddle und der Julian, der da die Halle leitet, der weiß, der merkt, dass er so zum Beispiel bestimmte Off-Zeiten damit vollkriegt. Also Freitagabend zum Beispiel ist eine Zeit, wo Leute sich häufig überlegen, ach, gehe ich jetzt noch Sport machen oder Sonntagabend ist auch so ein Fall. Und dann, wenn dann ein Angebot kommt, da ist die Halle dann häufiger leer. Also sagt er, ich mache ein Turnier, dann ab 18 Uhr am Sonntag und zack, ist die Halle voll. Und dann spielen die Leute halt bis 22 Uhr das Turnier und wissen, ah, okay, dann mache ich halt statt Tatort gucken, habe ich zum Wochenendausklang noch ein cooles kleines Paddelturnier, dann mache ich das. Also natürlich haben die großen Turniere, jetzt am Wochenende war eins und demnächst kommt auch ein großes 1500er, da wird natürlich auch mehr aufgefahren, dann kommt auch Sport Deutschland und baut Kameras auf und den ganzen Klimbim und so, das gibt's dann auch. Aber gerade diese vielen kleinen Turniere, die sind gar nicht so aufwendig, sondern die sind eigentlich im Moment so ein bisschen das Rückgrat dieser ganzen aktiven Paddelszene.
Spannend.
Ja.
Extrem spannend. Also, dass du dann eben auch so ein, ja doch sehr, sehr spontan dann eben auch offenbar Zulauf hast und
genau.
Die Dinger funktionieren.
Ja, absolut.
Mhm. Wer ist Favorit in der Bundesliga?
Kann sagen, wir sind es nicht. Ich spiele dieses Jahr in der zweiten Bundesliga in einer neuen Mannschaft. Neue Mannschaft, neues Glück.
Welche?
Berliner Mannschaft. We are Paddle Berlin.
We are Paddle Berlin.
Ja, wir spielen in der zweiten Liga. Wir sind letztes Jahr abgestiegen mit unserer Mannschaft aus der ersten Liga. Ich weiß nicht, ob wir drüber gesprochen hatten. Wenn nicht, lass uns da nochmal eingehend drüber sprechen. Das schafft immer gute Laune. Also es gibt einen immer Favoriten. Das ist der TC Weiden. Der ist auch aktuell deutscher Meister. Der ist deswegen Favorit, weil im Grunde genommen 70-80% der Nationalmannschaft da spielt.
Okay.
So. Aber die anderen rüsten auf. Und die rüsten auf mit teilweise umstrittenen Verstärkungen. Also
warum umstritten?
Du darfst ja seit, was ist das, glaube ich, du bist ja alter Fußballer, Bosman-Urteil hieß das, glaube ich, ne? Wo man nicht genau. mehr, wo man Leute nicht ausschließen kann, gerade wenn sie aus der EU kommen, und sagen kann, es dürfen nur nationale Spieler antreten. Wir haben trotzdem eine Art von freiwilliger Selbstverpflichtung, das zu machen, weil es sonst natürlich dazu führt, dass der Sport einfach so ein bisschen korrumpiert, heißt das, glaube ich, ne?
Also wenn auch ein bisschen verkauft.
Ja, ein bisschen verkauft. So, aber so, das war im Tennis war das schon so, dass und das war eigentlich eine unglückliche Entwicklung und hat auch nicht dazu geführt, dass die Tennis-Bundesliga irgendwie nachhaltig erfolgreich wurde. Aber man hat regionale Spieler verkauft zugunsten von irgendwie einer tschechischen Weltranglisten Nummer 300 oder 200, die man für 2-3 Spieltage eingekauft hat und so.
Ich fand die Idee, muss ich kurz einhaken, im Tennis, ich fand sie kurzzeitig charmant, also zu glauben oder sozusagen auch die Aussicht darauf zu geben, durch auch Stars, da waren ja auch wirklich teilweise Top 20, Top 30
Steffi Graf
Spielerinnen dabei. Bundesliga
gespielt, ja.
Genau. Und da so wie so kleine Leuchttürme fand ich das sowohl für die Vereine, für die Zuschauer, Zuschauerinnen, also für dieses gesamte Paket irgendwie war das nice, also hatte das was. Aber natürlich, wenn du zweimal drüber nachdenkst, hat das ja wieder eine Nachhaltigkeit, weil es ja natürlich auch alles dann auf diese Person abgestimmt ist, was Aufstellung und was auch Verfügbarkeit angeht. Ja. Und da bringst du natürlich ja auch so ein Gefüge wahrscheinlich und aber auch eben regionale Spieler oder Spielerinnen oder Leute, die sich diesen Platz anderweitig verdient oder erspielt hatten, verbaust du natürlich.
Ja, weil du hast ja auch keine Zuschauer. Das heißt, die Zuschauer, die du vielleicht gehabt hättest, um deine Spieler, die du kennst, anzufeuern, aber du gehst vielleicht einmal hin, wenn du irgendwie eine Mannschaft hast, die aus 5 Spielern besteht, die alle irgendwie aus Spanien, Tschechien und ich weiß nicht woher kommen, die du alle nicht kennst, wo du nur gelesen hast, dass die jetzt für deinen Verein spielen und es vielleicht der ein oder andere im Vorjahr das auch schon mal gemacht hat, aber zu denen hast du ja gar keine Bindung. Warum sollst du hingehen und die gucken? Also das hat halt nicht funktioniert und die Vermarktung von dem ganzen Ding hat nicht funktioniert. Das versuchen wir gerade zu vermeiden, dass das in Deutschland passiert, weil natürlich gibt es jetzt, auch weil Sponsoren jetzt plötzlich Schlange stehen und sagen, der Sport ist interessant, das war bis vor einem Jahr natürlich überhaupt nicht so oder bis vor einem halben Jahr auf einmal, wie du sagst, wenn du googelst, überall wird gebaut und natürlich tauchen jetzt auch überall Sponsoren auf, Red Bull investiert massiv, Cupra und die ganzen, sagen wir mal, größere Firmen. Und das spüren natürlich auch die Standorte und Vereine, die sich jetzt plötzlich verstärken. Ein lustiges Beispiel, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich kriege ich wieder Ärger. Darf ich? Okay, ja. Es gibt einen Verein, der Sportpark Gärtner, die haben eine Bundesligamannschaft. Ich kriege auf jeden Fall Ärger dafür, dass ich es mache, aber okay, here goes. Die haben eine Bundesligamannschaft gemeldet. Und in dieser Bundesligamannschaft waren 3 spanische Namen, die noch nie jemand gehört hatte. Und die haben dann gesagt, ja, die sind aber, weil du, die Regel ist, das müssen Leute sein, die länger als ein Jahr hier wohnen oder die zumindest hier einen Wohnsitz haben oder aber einen deutschen Pass, oder hier gemeldet sein müssen, so. Und ansonsten darfst du nur einen, in Anführungszeichen, Ausländer haben. Das hatten wir im letzten Jahr auch. Wir haben dann auch einen, aber den kannten wir, der hat früher in Berlin gewohnt, der arbeitet jetzt als Trainer und Profi in Italien. Und mit Adri hatten wir über 3 Jahre hier in Berlin gespielt. Also haben wir ihn angerufen und gesagt, du, wir fliegen dich ein, spielst du mit uns die Bundesliga? Und das hat er dann gemacht. Das hatte aber auch noch irgendwie eine charmante Anbindung, weil wir uns gefreut haben, Adri wiederzusehen, weil wir auch mit dem befreundet waren und so. Jetzt tauchten beim Sportpark Gärtner 3 Spieler auf, deren,
Herkunft
umstritten war, die zumindest man wusste, eigentlich kommen die wohl aus Barcelona. Und dann wurde dem Sportpark Gärtner mitgeteilt, dass wir ja diese Regelung haben und dass die auch gemeldet sein müssten. Und dann kam halt eine Meldung von der Stadt, wo dieser Sportpark ist, rückdatiert eine Einwohnermeldegeschichte, wohnhaft alle 3 im Sportpark Gärtner. Das hat für ziemliches Amüsement gesorgt. Wir haben es natürlich, hat auch keiner was gemacht, das ging dann so durch und so. Sie haben am Ende auch nicht gewonnen, das hat am Ende auch nicht gereicht, dass sie die hatten. Aber man merkt, es geht jetzt so los, dass einzelne Standorte kaufen sich gegenseitig leer. Also es gibt ein paar, die das Geld haben und die gehen dann zu den kleinen Dingern. Und da gibt's auch echt mittlerweile Animositäten und die sagen, hier, jetzt haben sie uns die halbe Mannschaft weggekauft und so. Es gibt auch einen Verein in Norddeutschland, in Engesande, Green Tech, ganz sympathischer Verein, aber haben auch großen Ehrgeiz und die wollen halt auch irgendwie oben mitspielen. Also gucken sie, greifen sie einmal nach Dänemark über die Grenze und gucken auch in den anderen deutschen Standorten. Wer ist da wo? Wen können wir dazu bewegen, für uns zu spielen? Und das passiert jetzt überall. Also dieser Ehrgeiz ist geweckt und jetzt, wir haben auch ein paar Spieler, also regelrecht, als wir abgestiegen sind, ist einer unserer Spieler jetzt nach Hamburg abgewandert, weil er gesagt hat, nee, er möchte nächstes Jahr noch Bundesliga spielen. Er möchte nicht in der zweiten Bundesliga spielen.
Das Thema für nächste Woche steht, das ist ja großartig.
Ja, es ist wirklich spannend. Wir es wirklich, ist wirklich super spannend.
Das müssen wir wirklich mal ausschlachten.
Wenn ich nächste Woche noch am Leben bin, ehrlich,
Grüße
an den Sportparkern.
Ja. Jasper, das war eine große Freude.
Mir auch.
Eine schöne Woche.
Das wünsche ich dir auch.
Wenn die Woche gut läuft,
ja, dann sehen wir
uns in dieser Woche nochmal sehen.
So sieht's aus. Und darüber werden wir nächste Woche berichten.
Ich freue mich drauf.
Ich mich auch.
Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Paddle Time. Der Paddle Podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg.